Neapel im März 1991. Es ist früh am Morgen, als die italienischen Polizeibeamten die luxuriöse Behausung in Posillipo betreten, in einem der reichsten Viertel der Stadt. Die Beamten haben einen Durchsuchungsbeschluss. Die Wohnung wirkt verwahrlost, überall riecht es nach kaltem Rauch und verschüttetem Alkohol. Auf dem Wohnzimmertisch Rückstände eines weißen Pulvers. Genau das, was die Beamten erwartet hatten. Handschellen klicken und schließen sich in diesem Moment um die Handgelenke eines der größten Fußballers aller Zeiten. Diego Armando Maradona. Dessen Gesicht aufgedunsen, die Augen leer. Maradona ist zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt. In den Wochen und Monaten zuvor haben die Ermittler sein Telefon abgehört. Zahlreiche Gespräche mitgeschnitten über Kokain, Prostituierte und Schutz. Maradonas Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung sind Mitglieder der Camorra, der neapolitanischen Mafia. Und Maradona wird abgeführt. Wie konnte einer der größten Fußballer aller Zeiten, Diego Maradona, in die Fänge der Mafia geraten?
Maradona nutzte den Clan, um sich bekannt zu machen. Das war eine Machtdemonstration an die Bevölkerung.
Maradonas Verhaftung ist der negative Höhepunkt einer Verbindung zum organisierten Verbrechen, die Jahre zuvor bereits begonnen hatte.
Ich ging abends mit Freunden was trinken und da nahm ich dann auch Kokain.
Mit Ruhm, mit Glanz, mit der Hoffnung, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen.
Keiner wollte damals nach Neapel, weil es angeblich dreckig war, Napoli nicht bezahlte. Aber ich sagte, ich will zu Napoli. Das war eine Herausforderung und die habe ich gemeistert.
Ein Kriminalfall, der viel verrät über den Fußball, aber auch über Macht und Abhängigkeit im Profisport allgemein und im Speziellen über Maradona und das Neapel der 1980er Jahre.
Nimmt sich, was man will,
wilde Gerüchte
entstanden.
Davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport im Fall von Diego Armando Maradona und seiner engen Verbindung zur neapolitanischen Camorra. Eine Verbindung, die die gefeierte Fußball-Ikone Anfang der 90er Jahre in Handschellen brachte und die mal wieder viele Fragen aufwirft. Und die beantworten wir, wie ihr das in unserer Serie gewohnt seid. Und wenn ihr es noch nicht habt, dann abonniert bitte unseren Podcast Tatort Sport im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns gerne auch bei Instagram. Tatort-Sport, da gibt's ganz viele Zusatzinformationen zu unseren Fällen, wie auch zu diesem hier, zu Diego Maradona, der die Frage aufwirft, wie konnte ein junger Mann aus den Slums von Buenos Aires, ein Fußballgenie, das ganze Stadion verzauberte, in den Sog von Drogen, Gewalt und Verbrechen geraten? War das bloß der Absturz eines labilen Superstars oder steckte vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter? War Diego vielleicht sogar nur eine Marionette oder selbst williger Teil dieses Spiels? Wusste er überhaupt, wem er sich da auslieferte oder war er naiv, jung, zu hungrig nach Anerkennung, um die Mechanismen hinter allem zu durchschauen? Das sind die Fragen, denen wir heute nachgehen. Und um Antworten darauf zu finden, begeben wir uns mitten hinein in das dunkle Herz Neapels in den 1980er Jahren zu den Giulianos, den Bossen von Forcella. Zu Drogen, Gewalt, Korruption und zu einem Deal, der vielleicht schon an dem Tag besiegelt wurde, als Diego Maradona in Neapel ankam und 80.000 Menschen ihn frenetisch feierten, während die Clanchefs im Hintergrund sich die Hände rieben und zufrieden ihre Gläser hoben. Im Fall von Diego Maradona und seiner Beziehung zur Camorra geht es natürlich auch um Tore und Titel, aber es geht vor allem um Macht, um Geld, um Abhängigkeit und um die Frage, ob es für Diego jemals ein Entkommen hätte geben können. Neapel, Anfang der 1980er Jahre. In den Gassen des Centro Storico hängen die Wäscheleien quer über die schmalen Gassen. Von den Fassaden der Häuser bröckelt der Putz und aus den Fenstern tropft die Armut auf das Pflaster der Altstadt. Neapel ist laut, chaotisch, zwar ziemlich lebendig, aber auch ziemlich verzweifelt, denn die Auswirkungen eines verheerenden Erdbebens sind immer noch sichtbar. So beschreibt der Fotojournalist Sergio Siano die Stadt in einer Al Jazeera-Doku mit dem Titel Maradona in Naples, a love story between a footballer and a city.
Quando succede il terremoto a Napoli succede non solo
Das Erdbeben hatte nicht nur für Statikprobleme bei den Gebäuden gesorgt, sondern auch in der Politik. Alles drohte einzustürzen. Die Camorra hatte die Stadt in der Hand.
Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und Kriminalität, das sind die beherrschenden Probleme. In den engen Vierteln wie Forcella oder Sanita bestimmen die Clans der Camorra des neapolitanischen organisierten Verbrechens über die Politik, über die Geschäfte, aber auch über das Schicksal der Menschen allgemein. Sie bestimmen über Leben und Tod. Ins kriminelle Milieu abzudriften, ist hier in diesen Vierteln kein Makel, sondern der fast schon natürlich vorgezeichnete Weg und für die Jugendlichen fast die einzige Überlebensstrategie. Neapel, das ist Italiens Schmuddelkind, das Armenhaus des Landes, belächelt, verspottet und gehasst. Wenn der örtliche Fußballclub SSC Napoli im Norden spielt, skandieren die Fans von Juventus oder Milan übrigens auch heute noch.
Jesu, wasch sie mit Feuer.
Solche Schmähgesänge sind Ausdruck des tief verwurzelten Rassismus gegen den Süden des Landes, den Mezzogiorno. Die Region ist seit Jahrhunderten vom industrialisierten Norden Italiens wirtschaftlich weitgehend abgehängt. Das Bild des faulen, schmutzigen, kriminellen Süditalieners sitzt tief in den Köpfen der Bewohner von Mailand, Turin oder Genua und auch die Politik in Rom macht keinen Hehl aus ihrer Verachtung. Die finanziellen Mittel des Staates fließen vor allem in den reichen Norden, während der Süden sich weitgehend selbst überlassen bleibt. Beziehungsweise der Camorra, der Mafia der Stadt. Wo der offizielle Staat versagt, hat sie dessen Aufgaben übernommen, um es positiv zu formulieren. Etwa 100 Clans, teilweise bis aufs Blut verfeindet oder in Zweckbündnissen zusammenarbeitend, haben die Stadt Neapel und die umliegende Region Kampanien unter sich aufgeteilt und prägen den Alltag der Neapolitaner. Die große Einnahmequelle der Camorra sind Zigarettenschmuggel, Schwarzmarkt, Schutzgelderpressung oder Drogenhandel. Beim YouTube-Kanal Mr. Wissen to Go Geschichte von Terra X wird das etwas näher erklärt.
In Neapel sollen, so sagt man sich, von jedem Euro, der ausgegeben wird, 20 Cent an die Camorra gehen. Und das ist ganz wörtlich zu verstehen, denn alle, die in Neapel ein Geschäft eröffnen, haben einen Partner an ihrer Seite. Die neapolitanische Mafia, heißt es. Geschäftsleute zahlen hier eine Sicherheitsabgabe, damit dem Laden oder dem Ladeninhaber nichts passiert. Dass es nicht zum Beispiel plötzlich brennt. Solche Schutzgelderpressungen gehören zum Geschäftsmodell der Camorra. Oder der Ladenbesitzer muss Leute anstellen, die bei der Mafia sind oder mit ihr verbunden sind. Auch möglich, er muss seine Waren von der Camorra beziehen. Auch größere Firmen, vor allem im Bausektor, müssen ihren Anteil an das organisierte Verbrechen der Region abgeben. Zwischen 20-40% des Umsatzes kann so weg sein.
Kaum ein Bereich des wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Lebens lässt die Camorra unangetastet. Für die Jugendlichen in den armen Vierteln ist der Weg daher oft vorgezeichnet. Wer nicht zur Schule geht, wird von einem der Clans als Picciotto, als Laufbursche rekrutiert. Die Alternative gibt's kaum. Und mittendrin der SSC Napoli, der Fußballclub dieser geschundenen Stadt. Ein Club, der in der ersten italienischen Liga meist gegen den Abstieg kämpft, aber der für seine Fans trotzdem mehr ist als Sport. Er ist Hoffnung, Stolz, Identität. In der englischen Doku Napoli Corner bringt es dieser Mann auf den Punkt.
Ich denke an nichts anderes als Napoli. Napoli ist meine wahre Liebe. Napoli ist wie ein Sohn.
Auch weil Napoli zu dieser Zeit, Anfang der 80er sind wir immer noch, die einzige Möglichkeit scheint, dem Norden überhaupt mal die Stirn zu bieten, wenigstens auf dem Fußballplatz und selbst wenn es nur einmal in einem Spiel ist. Und im Sommer 1984 keimt in dieser Situation dann für die Neapolitaner neue Hoffnung auf. Dass Siege gegen die Mannschaften des Nordens zukünftig öfter und vor allem auch nachhaltiger klappen könnten. Denn nach Neapel kommt in diesem Jahr ein Fußballspieler, der das Potenzial hat, den Norden zu demütigen und den Süden endlich zu erlösen. Sein Name Diego Armando Maradona. Als der 23-jährige Maradona am 5. Juli 1984 im Stadio San Paolo vor rund 80.000 frenetisch jubelnden Fans vorgestellt wird, versteht die internationale Fußballwelt die Welt nicht mehr. Neapel, warum ausgerechnet Neapel? Warum geht der beste Fußballer der Welt zu einem Verein, der die Vorsaison auf Platz 12 der Serie A abgeschlossen hat. Zu einem Verein, der sportlich also nicht gerade das oberste Board ist, der aber auch noch wirtschaftlich am Boden liegt. Und vor allem fragten sie sich, wo hat dieser Club aus dieser bettelarmen Stadt, der eh schon wirtschaftlich am Existenzminimum kratzt, das Geld her, um eine Weltrekordablöse an den FC Barcelona zahlen zu können. Damals immerhin umgerechnet satte 24 Millionen D-Mark. Wie ist das möglich? Schon an diesem ersten Tag bei der Pressekonferenz im Stadion traut sich ein Journalist, den Elefanten im Raum zu benennen.
Weiß Maradona eigentlich, was die Camorra ist? Und dass das Geld der Camorra in Neapel eigentlich überall drin steckt, auch im Fußball?
Eine Antwort bekommt der Kollege übrigens nicht, denn Napoli-Vereinspräsident Corrado Ferlaino, der nimmt Maradona das Mikro weg, antwortet selbst.
Ich bin beschämt, dass ein Journalist so etwas fragt. Das ist so beleidigend, dass ich darauf gar nicht antworte.
Dann unterbricht Ferlaino die Pressekonferenz und lässt den Reporter kurzerhand aus dem Raum geleiten und wirft ihm noch diese Worte hinterher.
Ich bitte Sie zu gehen. Ich bitte Sie zu gehen. Jetzt, sofort. Ich schmeiße Sie raus. Ich werde Napoli nicht durch ignorante Fragen beleidigen lassen. Wir haben viele Opfer für den Transfer gebracht. Das hat nichts mit der Camorra zu tun. Kriminelle sind in Neapel in der Minderheit und die Polizei greift hier durch.
Das alles sagt in diesem Moment sehr viel über die Stadt, über den Club, aber auch über diesen Wechsel des Superstars an den Vesuv und auch über das Geschäft Fußball so ganz allgemein. Und Maradona selbst, der sagt nichts, weil er nicht darf, weil er vielleicht auch nicht will oder vielleicht, weil er zu jung ist, zu naiv und vielleicht auch gar nicht gebildet genug war damals, um mit seinen 23 Jahren und seiner einfachen Herkunft aus den Slums von Buenos Aires vielleicht einfach gar nicht gewusst hat, worauf er sich da überhaupt eingelassen hat. Höchste Zeit also, dass wir etwas genauer auf diesen Diego Armando Maradona gucken. Am 30. Oktober 1960 kam er im Vorort von Buenos Aires, Villa Fiorito, zur Welt und erlebte eine Kindheit in einer Wellblechhütte ohne fließendes Wasser und ohne Strom.
Wenn es Essen gab, bekam meine Mutter immer Bauchschmerzen. Stimmte natürlich nicht. Sie verzichtete, weil wir nicht genug hatten.
Fußball, das war für ihn die einzig richtige Freizeitbeschäftigung, aber auch die einzige Möglichkeit, dieser Armut in seinem Stadtteil zu entkommen. Sein Talent war schon früh sichtbar und es war schon in frühen Kindertagen übermenschlich. Seine Ballführung, seine Übersicht, seine Fähigkeiten im Dribbling, seine Schusskraft, das alles war schon in jungen Jahren auf einem derart hohen Level, dass er bereits mit 15 Jahren in der ersten Mannschaft von Argentinos Juniors debütierte. Mit 16 wurde er dann zum ersten Mal für die argentinische Nationalmannschaft nominiert, für die WM 1978 im eigenen Land, dann zwar noch als zu jung eingestuft, aber 1979 bei der U20-WM, da führte er dann Argentinien sensationell zum Titel. 1982 folgte dann der Wechsel zum FC Barcelona für die damalige Rekordsumme von 7,6 Millionen Dollar. Doch glücklich wurde er bei den Katalanen nicht. Er konnte nicht vollends überzeugen, weil ihn Verletzungen immer wieder zurückwarfen. Und während seiner Verletzungspausen, da hatte er dann eine schicksalhafte Begegnung mit Kokain. Das sollte der Beginn einer lebenslangen Abhängigkeit werden, die nach seinem Wechsel zu Napoli auch bei seiner Verbindung zur Camorra eine ganz große Rolle spielen wird. Als Maradona dann 1984 in Neapel ankam, da war er dann aber nicht nur körperlich erstmals seit langer Zeit wieder topfit, sondern auch extrem motiviert nach all den Nackenschlägen von Barcelona, wo man ihn zwischenzeitlich sogar schon als Fehleinkauf tituliert hatte und streckenweise sogar fast abgeschrieben hatte. Jetzt wollte er es allen zeigen. Und zwar genau hier. Er kam als Mann mit einer Mission nach Neapel, erklärte er später.
Keiner wollte damals nach Neapel, weil es angeblich dreckig war, Napoli nicht bezahlte. Aber ich sagte, ich will zu Napoli. Das war eine Herausforderung und die habe ich gemeistert.
Und jetzt wollte Maradona demütigen, zusammen mit dem anderen Opfer, Neapel. Und für dieses Opfer ergriff er schon vom ersten Tag an Partei.
In Italia all'epoca c'era una sola trasmissione televisiva che parlava di calcio, la Domenica Sportiva. Diego quella sera.
In Italien gab es damals nur eine große Fußballsendung, La Domenica Sportiva. Maradona war da an seinem ersten Tag Gast und haute einen raus. Im italienischen Fußball gibt es keinen Rassismus wegen schwarzer Hautfarbe, sondern gegen Neapolitaner. Bisher hatte niemand den Mut gehabt, das so auszusprechen. Aber Maradona tat es. Er verteidigte Neapel wie niemand vor ihm.
Und die Stadt öffnete ihre Arme, nachdem sein Erscheinen in Neapel schon fast zu einem religiösen Ereignis geworden war. Der Messias war angekommen, diesen Eindruck musste man damals bekommen. Der Gott, der die Stadt vom Fluch der Bedeutungslosigkeit befreien sollte. Dio nannten sie ihn alsbald, ihren Heiligen, ihre neue Symbolfigur, ihren Erlöser. Und das war der Beginn eines gefährlichen Spiels. Denn wer so hoch steigt, der kann nur tief fallen. Aber erstmal stieg Maradona richtig hoch und mit ihm Napoli. Denn mit Diego Maradona wendete sich tatsächlich das sportliche Blatt. Plötzlich schaute ganz Italien in den Süden. Und 1987 gelang dann das wirklich Unfassbare. Maradona führte Napoli tatsächlich zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte, zum Scudetto. Der Süden triumphierte über den verhassten Norden, das einfache Volk über die Reichen, das Schmuddelkind Napoli über Juve, Milan oder Roma. Und die Stadt explodierte vor Glück, denn
für Neapel zählt ein Titel so viel wie 10 im Norden.
So bringt es dieser Fan in der ESPN-Doku auf den Punkt. Und natürlich gab es wochenlang in Neapel kein anderes Thema. Außerdem gelang Napoli in diesem Jahr sogar das Double, also auch noch der Pokalsieg. Weltweit wurde nun über die Stadt berichtet und erstmals nicht in einem Zusammenhang mit Verbrechen, sondern rein positiv, dank Maradona. Menschen nannten ihre neugeborenen Kinder Diego, sie ließen sich sein Konterfei tätowieren, hängten Ikonen in Kirchen. Maradona, der war kein Spieler mehr, er war für die Neapolitaner jetzt tatsächlich der fleischgewordene Erlöser, ihr neuer Gott. Ihr Gott, der aber einen Pakt mit dem Teufel eingegangen war, über den schon bei seiner Vorstellung 1984 einige leiser, andere deutlich lauter geflüstert hatten und sich getraut hatten, die wirklich naheliegende Frage zu formulieren. Wie konnte ein fast bankrotter Verein einen Superstar dieser Größenordnung verpflichten? Woher kam das Geld? Gerüchte über die Camorra, die neapolitanische Mafia, die machten natürlich die Runde. Der Verdacht lag ja auch ziemlich nahe, dass zumindest Teile der Ablöse aus schwarzen Kassen der organisierten Kriminalität stammen könnten. Gerüchte, die Präsident Corrado Ferlaino damals natürlich regelmäßig dementierte.
Der Maradona-Transfer war nach 3 Jahren schon refinanziert. Allein die mehr verkauften Tickets haben den abbezahlt. Die Einnahmen hatten sich schon im ersten Jahr verdreifacht, die Schulden waren schnell abbezahlt.
Tja, viele wollten das gerne glauben, aber 30 Jahre später bestätigte sich dann doch der erste Verdacht. Salvatore Giuliano, der Neffe des damaligen Camorra-Paten Carmine Giuliano, erklärte in einem Interview, der Maradona-Deal sei nicht nur von der Mafia mitfinanziert worden, er sei überhaupt erst auf ihre Initiative hin entstanden. Aber warum? Im Prinzip ist die Antwort ganz einfach, denn Maradona war für die Camorra ein Jackpot. Ein Weltstar in ihrer Stadt war für sie so etwas wie ein goldenes Kalb, ein Symbol, das nicht nur Geld einbrachte, sondern auch Macht und Einfluss. Wer Zugang zu Maradona hatte, demonstrierte damit, ich gehöre zur Spitze. Und der Camorra kam entgegen, dass Maradona in gewisser Hinsicht käuflich war. Wir hatten ja schon gesagt, Maradona war angeschlagen. Psychisch, weil die 2 Jahre in Barcelona schwierig gewesen war. Auch seine Beziehung zum katalanischen Establishment war nicht einfach. Er fühlte sich dort nicht so geliebt wie in seiner Heimat Argentinien. Und genau das suchte er, Liebe. Und die bekam er in Neapel. Von den Fans und, wie er dachte, auch von der Camorra. Dass die ihn aber in erster Linie ausnutzte, das merkte er zunächst nicht. Der Junge aus der argentinischen Unterschicht war natürlich fasziniert von den Möglichkeiten, die ihm die Camorra bot.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf
meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Die Camorra in Neapel, das war und ist kein zentralisierter Mafia-Apparat, wie zum Beispiel die Cosa Nostra auf Sizilien. Die Camorra sind zahlreiche kleinere, konkurrierende Clans, die jeweils ihre Territorien kontrollierten. Aber sie verband der Wunsch nach sozialer Legitimation, aber vor allem nach Macht. Und um an die zu kommen, hatte sich der Clan von Carmine Giuliano Maradona ausgeguckt.
Maradona serviva.
Maradona nutzte dem Clan, um sich bekannt zu machen. Maradona kannten schließlich alle. Sie sagten damit, er gehört zu uns, wir sind befreundet, sind also auf dem gleichen Level wie er. Das war aber auch eine Machtdemonstration an die Bevölkerung.
Wer sich in Neapel mit Maradona zeigte, der war populär und damit unangreifbar, unantastbar. Ein Freund Maradonas konnte ja nun kein schlechter Mensch sein. Und wer Zugang zu Maradona hatte, konnte damit ganz viel Geld verdienen. Denn Merchandising, Schwarzmarkthandel, Wettgeschäfte, alles stand und fiel damals mit Maradona. Wo sein Name fiel, wo sein Gesicht irgendwo drauf zu drucken war, gab's Kohle. Vom Schlüsselanhänger bis zu den Plakaten auf den Straßen. Mit Maradona ließ sich jede Menge Geld verdienen und hinter allem, was in der Form damals in Napoli hergestellt wurde, steckte die Camorra. Da steckte die Gang von Carmine Giuliano und füllte die Kassen seines Clans. Und das war ein so einträgliches Geschäft, dass sich die Investition in die Dienste des Superstars schnell amortisiert hatte. Ein Geschäft, auf dem die Camorra natürlich den Finger halten wollte, das sie weiter kontrollieren wollte. Als Maradonas damaliger Berater Jorge Süterspiller versuchte, die Verwertung der Bildrechte seines Klienten professioneller zu gestalten, um auch den Schwarzmarkt zu bekämpfen, da kriegte er ganz schnell eine Botschaft der Camorra. Er und Maradona wurden von bewaffneten Männern zu einem, in Anführungsstrichen, Gespräch mit Luigi Giuliano, dem anderen Boss des Giuliano-Clans, gebracht. Und da gab es dann die unmissverständliche Ansage, Jungs, dort könnt ihr euch klemmen, wer hier Geschäfte macht, macht sie mit uns oder gar nicht. Kurze Zeit später trennte sich Maradona dann auch von Süterspiller, offiziell wegen wirtschaftlicher Differenzen, inoffiziell wahrscheinlich aus Angst, dass die Mafia da irgendwas machen könnte. Tja, Maradona war fortan ohne Berater, umgeben von Männern, die ihn feierten, aber gleichzeitig auch in der Hand hatten. In gewisser Hinsicht gefangen hielten in einem goldenen Käfig. Die Giuliano-Familie aus Forcella, einem der mächtigsten Clans in Neapel, lud Maradona zu Partys, organisierte Privatfeiern, stellte Frauen, Autos, kurzum alles, was Diego brauchte, um Maradona sein zu können. Und dazu gehörten seit seiner Zeit in Barcelona ja auch die Drogen, vor allem eben Kokain. Das war sein Mittel, um auch mit dem permanenten Druck der Öffentlichkeit klarzukommen. Denn die Liebe der Stadt erdrückte ihn ziemlich schnell. Ein normales Leben war für den gottgleichen Diego unmöglich geworden. Spazierengehen, Kino, Restaurantbesuche, all das endete stets im Chaos. Denn überall, wo er auftauchte, bildeten sich schnell Menschentrauben, die ihn umringten, anfassten, verehrten, bedrängten. Napoli lebte für Maradona, aber Maradona verlor sich dabei selbst, auch an die Drogen.
Ich ging abends mit Freunden was trinken und da nahm ich dann auch Kokain.
Und da die Camorra stets den Nachschub sicherte, griff er reichlich zu. Der argentinische Journalist Ernesto Bialo beschreibt es später als Rockstar-Leben mit Todessehnsucht. Immer montags nach dem Spiel begann das Rauschwochenende, donnerstags dann das Entgiften, rechtzeitig fürs nächste Spiel. Konsequenzen? Die gab's nicht. Die Camorra schützte ihn vor allen Unwägbarkeiten. Es gab schon damals hartnäckige Gerüchte, dass positive Dopingproben gefälscht wurden oder auf wundersame Weise verschwanden.
Die Dopingkontrollen waren damals noch nicht so strikt. Da hätte ganz leicht jemand anderes für Maradona pinkeln können. So hätte es sein können. Ich weiß es natürlich nicht.
So äußerte sich später Napoli-Präsident Fellaino. Napoli wusste also Bescheid, ja sogar die FIFA soll davon gewusst haben, aber ebenso weggesehen haben. Denn Maradona war insgesamt einfach zu wertvoll. Für den Club, für die Liga, für den Fußball generell und natürlich auch ganz lange und vor allem für die Camorra. Denn deren Einfluss reichte auch ganz tief hinein in den Fußball, dorthin, wo Millionen bewegt wurden, wo Emotionen entflammten und Kontrolle Macht bedeutete. In diesem Zusammenhang ist ein Begriff zentral, der in Italiens Fußballgeschichte ein Synonym für Manipulation und Mafia-Verstrickung geworden ist. Toto Nero. Das ist ein illegales Sportwettensystem, das außerhalb offizieller Kontrollinstanzen organisiert war, natürlich von der Camorra, und es war eine der lukrativsten Einnahmequellen. Doch in der Saison 1987-88 drohte genau dieses System, das ihnen jahrzehntelang Geld und Einfluss gesichert hatte, plötzlich zum größten Risiko ihrer Geschichte zu werden. Denn nach dem sensationellen Meistertitel 1987, dem ersten Scudetto in Napolis Vereinsgeschichte, befand sich die Stadt im kompletten Ausnahmezustand. Die Euphorie kannte keine Grenzen mehr. In den engen Gassen, auf den Märkten, in den Bars, überall glaubten die Menschen an eine neue Ära, an die Herrschaft des Südens über den Norden, an die Unbesiegbarkeit ihres SSC Napoli. Und sie setzten auf diesen Glauben, und zwar im ganz wörtlichen Sinne. Hunderttausende Neapolitaner wetteten auf die Titelverteidigung ihres Clubs, oft mit Summen, die sie sich kaum leisten konnten. Und die Quoten waren zunächst auch noch relativ hoch, weil die Buchmacher nicht unbedingt an eine sofortige Wiederholung des Titelgewinns glaubten. Aber Napoli spielte wieder eine überragende Saison, dominierte viele Gegner und stand 5 Spieltage vor Schluss mit 4 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Damals wurde ein Sieg noch mit 2 Punkten belohnt und alles deutete auf eine souveräne Titelverteidigung hin. Doch dann kam plötzlich der Absturz, viele Niederlagen und ein Unentschieden in den letzten 5 Spielen. Spiele, in denen die Mannschaft, die vorher so furios aufgespielt hatte, plötzlich wie gelähmt wirkte, gehemmt, fahrig, als hätte jemand den Stecker gezogen. Der sicher geglaubte Scudetto war damit futsch und der neue Meister hieß Milan. Und die große Frage lautete: Warum? Wie konnte das passieren? Wieso dieser Einbruch? Der Brasilianer Careca, damals Spieler bei Napoli, erklärte später bei Calcio Napoli 24 das hier.
Il Milan è molto più forte fisicamente, la rosa sua, no? La squadra sua, gli 11 erano forti. Però c'era una rosa che faceva la differenza e per me fisicamente era arrivata più forte. C'era più il Cavallone, c'era un giocatore che era molto più, diciamo così, preparato, perché noi avevamo una squadra.
Milan war physisch stärker. Sie hatten einen Kader, der den Unterschied machte. Sie kamen besser ins Saisonfinale. Wir hatten einen kleineren Kader und am Ende war das entscheidend. Leider haben wir einen Titel verloren, der uns schon fast sicher war. Aber so ist der Fußball. Leider hatten wir eine Phase, in der uns die Kraft gefehlt hat. Milan war physisch einfach besser.
Natürlich könnte es einfach ein sportlicher Kollaps gewesen sein, wie Careca hier behauptet. Ein Einbruch, wie er im Sport unter Druck natürlich vorkommen kann. Hat es ja immer mal gegeben, wird es auch immer geben. Aber in Napoli glaubte und glaubt das kaum jemand, dass es damals auch so war. Denn die Umstände waren einfach besonders und die zeitlichen Zusammenhänge legten auch etwas anderes nahe. Denn es stand damals einfach viel auf dem Spiel. Nicht nur sportlich für den Club, sondern auch finanziell für die Camorra. Denn hätte Napoli wirklich den Titel verteidigt, hätte die Camorra bis zu 200 Milliarden Lire an Wettgewinnen auszahlen müssen. Das entspricht heute mehreren 100 Millionen Euro. Und das, so heißt es aus Ermittlerkreisen, hätte sie in den wirtschaftlichen Ruin treiben können. Ein Szenario, das die Bosse natürlich nicht hätten zulassen können. Aber was genau in diesen Wochen passierte, lässt sich juristisch bis heute nicht eindeutig nachweisen. Es gibt aber Hinweise, dass die Camorra den Ausgang der Meisterschaft bewusst gelenkt hat, alles in Bewegung setzte, damit Napoli eben nicht Meister wurde. Autos der Spieler wurden reihenweise beschädigt in dieser Zeit. Es gab angeblich anonyme Einschüchterungsversuche gegen die Napoli-Kicker und das zeigte natürlich alles Wirkung. Reihenweise leisteten sich die vorher so sicheren Napoli-Spieler seltsame Aussetzer auf dem Platz. Später wurden Aussagen von Mafia-Aussteigern öffentlich, die glaubhaft erklärten, dass tatsächlich mehr als sportliche Gründe hinter dem Zusammenbruch Napolis stand und dass der Fußball der 80er auch das Spielfeld der Mafia war. Und deren wichtigste Schachfigur war auch danach erstmal weiter Maradona. Und der blieb mit Napoli weiter sportlich oben auf. 1989 gewann Napoli, angeführt von Maradona, den UEFA Cup. Und 1990 dann auch zum zweiten Mal die italienische Meisterschaft. Doch schon da begann die Beziehung der Camorra zu Maradona mehr und mehr zu bröckeln. Die Drogen hatten Maradona mittlerweile fest in ihrem Griff und unter Deren Einfluss nahm seine Eskapaden immer weiter zu. Orgien, Prostituierte, außereheliche Kinder, verschwundene Dopingproben, das alles ließ sich in der Häufung nicht mehr unter der Decke halten. Berichte darüber drangen immer mehr an die Öffentlichkeit, wurden diskutiert und das wirkte sich natürlich auch auf das Ansehen des einstigen Superstars, der einstigen Lichtgestalt aus. Hinzu kam, Maradona wollte weg, und zwar schon länger, bereits 88, nach dem ersten Titel. Da hatte er das Gefühl bekommen, in Napoli nicht mehr atmen zu können. Verständlich, der Hype um ihn wurde immer größer. Als Olympique Marseille Napoli dann eine astronomische Ablöse und Maradona ein noch astronomischeres Gehalt bot, hoffte er, endlich gehen zu können. Aber Napoli-Präsident Corrado Ferlaini blockte ab, ganz im Sinne und wahrscheinlich auch auf Druck der Camorra damals noch, denn die hatte natürlich kein Interesse daran, ihn ziehen zu lassen. Ihr Zugpferd, das ihnen Geld und Prestige lieferte. Denn der Clan wusste, wenn Maradona geht, da verlieren wir Einfluss. Maradona wurde also festgehalten in seinem goldenen Käfig mit Camorra-Schloss, wenn man so will. Aber dann kam die WM 1990, die WM in Italien, und Argentinien traf im Halbfinale ausgerechnet auf das Gastgeberland. Und gespielt wurde, ebenfalls ausgerechnet, in Neapel, in seinem San Paolo. Und Maradona goss vor der Partie dann auch ordentlich Öl ins Feuer. So rief er in einem TV-Interview die Neapolitaner auf, Argentinien zu unterstützen. Das war natürlich ein Frontalangriff auf das italienische Nationalgefühl und indirekt damit auch auf die Camorra, die bei aller Nähe zu Maradona doch zutiefst in der italienischen Realität verankert war. Neapel war daraufhin gespalten. Viele jubelten Maradona noch zu, andere fühlten sich verraten. Doch als Argentinien das Spiel tatsächlich gewann, da kippte die Stimmung. Vor dem Finale gegen Deutschland wurde Argentiniens Hymne gnadenlos ausgepfiffen und Maradona vollends zum meistgehassten Mann Italiens, weil er während des Pfeifkonzerts nicht seine argentinische Hymne sang, sondern heftigst über das italienische Publikum fluchte. Auf den Kamerabildern sah man zwar nur seine Lippenbewegung, aber die reichten damals schon aus, um zu verstehen, wie er die Italiener bezeichnete. Das war nicht nett. Darauf hatte das Land dann genug von ihm. Natürlich war er zwar in Neapel für die meisten Menschen trotzdem noch ein Held, sie verehren ihn daher auch bis heute, lieben ihn abgöttisch, aber eben dann doch etwas differenzierter. Und im Rest Italiens, da hatte er, auf Deutsch gesagt, auch verschissen. Und vor allem stürzten sich die Medien jetzt auf ihn. Für die Camorra war ihr goldenes Kalb damit mittlerweile wertlos geworden. Jahrelang hatte er seine Funktion, die sie ihm zugedacht hatten, erfüllt, doch jetzt wurde er ihnen und ihren Zielen gefährlich. Sie ließen ihn fallen, sie schützten ihn nicht mehr, weder vor dem Zugriff der Steuerfahndung, noch vor dem Zugriff der Presse, noch vor der Polizei, was seinen Drogenkonsum anbelangte, und auch eben nicht mehr bei Dopingproben. Ein Dopingtest im März 1991 nach einem Spiel gegen Bari sollte dann der Schlusspunkt hinter seiner Zeit in Napoli werden. Zuvor waren seine positiven Proben ja immer auf wundersame Weise verschwunden oder negativ getestet worden. Immer war weggesehen worden, doch diesmal eben nicht mehr. Die Camorra ließ Maradona ins offene Messer laufen und er flog auf. Wenig später erfolgte dann die Razzia in seiner Wohnung in Posillipo, die Handschellen klickten und es folgte der öffentliche Absturz. 15 Monate Sperre, das faktische Ende seiner Karriere in Italien. Der einst als Gott verehrte Maradona war vom Olymp gefallen und auf einmal von allen verlassen, die ihm einst zugejubelt hatten. Als er Italien fluchtartig verlassen musste, war niemand mehr da. Kein Funktionär von Napoli, kein Mitspieler und auch kein Fan am Flughafen.
Als ich kam, warteten Zehntausende. Als ich ging, war ich allein.
Das sagte er später rückblickend verbittert. Der erste von vielen Tiefpunkten in seinem späteren Leben. Nach dem Dopingurteil gegen ihn, einer Sperre von 15 Monaten, zog sich Maradona dann zunächst nach Argentinien zurück. Doch auch dort fand er keinen Frieden. Bei einer Razzia in seinem Haus wurde ein halbes Kilo Kokain sichergestellt. Sein geplanter Neustart in Europa, zunächst beim FC Sevilla, später dann bei den Newell's Old Boys in Argentinien, verlief chaotisch. Es folgten weitere Skandale. Maradona schoss mit einem Luftgewehr auf Journalisten, demolierte Umkleidekabinen, lieferte sich öffentliche Wutausbrüche. Die Eskalation schien kein Ende zu nehmen. Selbst als er 1994 zur WM in den USA mit Argentinien auf die ganz große Bühne zurückkehrte, scheiterte die Comeback-Geschichte kläglich. Nach einem positiven Dopingtest wurde er wieder gesperrt, diesmal wegen Ephedrin, einem leistungssteigernden Mittel. Das Bild von Maradona mit geweiteten Augen, im Rausch jubelnd in die Kamera rennend, ging um die Welt. Und immer wieder waren es die Drogen. Bis zu seinem frühen, viel zu frühen Tod, 2020 mit nur 60 Jahren, sollten sie ihn nicht loslassen und führten zu vielen Anekdoten, die unzähligen Stoff für weitere Tatort-Sportfolgen bieten würden. Sogar die Umstände seines Todes wären eine eigene Folge wert. Aber wir bleiben erstmal bei diesem Fall, bei seiner Geschichte über die Verbindung zur Camorra. Und da bleibt ja noch die Frage offen, hätte es für Diego Maradona überhaupt jemals ein Entkommen aus deren Umklammerung geben können? Rückblickend muss man sagen, wahrscheinlich nicht. Zu früh war er zu viel, zu jung wurde er zur Projektionsfläche für die Träume eines Landes, für den Stolz einer Stadt, für die Machtfantasien eines Mafia-Clans und für die Gier des Systems Fußball. Die Camorra hatte ihn in der Hand. Aber nicht nur sie, auch die Öffentlichkeit, auch der Ruhm, auch die Erwartung. Doch genauso berechtigt ist eine andere Frage. Warum hat er das alles immer wieder mit sich machen lassen? Warum lernte er nie daraus? Die Antwort darauf ist komplex. Maradona war nicht nur ein Getriebener, er war auch Mitspieler. Er genoss nämlich das Spiel mit der Macht, den Mythos, den Rausch. Die Welt betete ihn an und er konnte nicht ohne diese Anbetung leben. Er brauchte das Licht der Scheinwerfer, auch wenn es ihn verbrannte. Maradona selbst sagte einmal:
Ich bin Diego, aber die Welt will Maradona, also gebe ich ihr Maradona.
Und ich finde, dieser Satz sagt alles. Diego, der Mensch, blieb insgesamt auf der Strecke. Maradona, der Mythos, der wurde zur Maske und zur Droge. Und wie jede Droge machte sie abhängig. Und als die Camorra ihn dann fallen ließ, da suchte er sich einfach neue Clans, neue Manager, Politiker, Diktatoren, Präsidenten, Menschen, die ihn benutzten und denen er sich bereitwillig andiente, weil er gebraucht werden wollte, weil er nicht allein sein konnte und weil er vielleicht nie gelernt hatte, was es heißt, wirklich frei zu sein. Der Fall Maradona, das ist kein Sportdrama, es ist ein richtiger Kriminalfall, einer, in dem Fußball zur Bühne für Macht, Gier, Gewalt und menschliches Versagen wird. Einer, der zeigt, was passiert, wenn ein Mensch zur Ware wird und wie gnadenlos das System Fußball ist gegenüber denen, die es groß macht. In diesem Fall war Maradona Täter und Opfer zugleich. Er war auf dem Platz göttlich, aber neben dem Platz zutiefst menschlich, mit allen Widersprüchen und Stärken, aber eben auch Schwächen, die andere gnadenlos ausnutzen.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.